Der Büchermarkt mit Tanja Lieske am Mikrofon. Als Studiogast darf ich heute einen Autor aus Großbritannien begrüßen. David Abbott hat sein ganzes Berufsleben in der Werbung verbracht. Er hat eine der größten Werbefirmen Londons begründet und nach seinem Ausscheiden 1999 sich erstmal Zeit gelassen. Dass Sie ein Buch schreiben wollten, Mr. Abbott, das haben Sie, glaube ich, an dem letzten Tag, an Ihrem letzten Tag in der Firma angekündigt. Dann verging trotzdem noch mal ein gutes Jahrzehnt, bis der Roman tatsächlich da war. 2010, letztes Jahr in Großbritannien erschienen, unter dem Titel The Upright Piano Player. Warum, David Abbott, hat es so lange gedauert, dieses Buch zu schreiben?
Yes, it took me 8 years. I was writing as a hobby and doing lots of other things as well, and I did.
Ja, ich habe 8 Jahre für diesen Roman gebraucht. Ich war unheimlich beschäftigt, als ich erst mal in Rente war und konnte immer nur kleine Stücke schreiben. Irgendwann dann war das Manuskript so dick, dass ich es jemandem zeigen konnte. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Sie haben ausgerechnet, dass Sie 146 Worte pro Woche geschrieben haben. Das ist ein sehr langsames Tempo. Wie verträgt sich das mit der Schnelligkeit, die man in der Werbung doch manchmal an den Tag legen muss?
Yes, it was odd really. I was a very, very quick copywriter and I could often solve problems very, very quickly.
Ja, das war ein wenig ulkig. Ich war in der Werbung wirklich schnell, habe schnell getextet und konnte auch Probleme ganz schnell lösen. Bei der Belletristik musste ich dann umlernen. Das ist wirklich etwas ganz anderes. Ganz egal, was man früher gemacht hat, ob Werbetexte oder Journalismus, man braucht viel Zeit, um die neuen Gesetze zu verstehen. Bei mir kam noch dazu, dass ich das Geschäft des Redigierens für mich entdeckt habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ging so weit, dass ich viel lieber eine Passage umgeschrieben habe, statt eine neue zu entwickeln. Und all das hat zu meiner Langsamkeit beigetragen.
Rewrite something than write something new, and I think all that kept me slow.
The Upright Piano Player ist der Titel Ihres Romans, im Deutschen erschienen unter dem Titel Die späte Ernte des Henry Cage. Sie erzählen die Geschichte eines Mannes, der wie Sie in der Werbung tätig war, dessen Leben aber nach dem Eintritt in den Ruhestand zerfällt. Die Beziehung des Helden zu seinem Sohn ist zerrüttet. Er erfährt zum Beispiel erst im Laufe des Romans, dass er einen 4-jährigen Enkelsohn hat. Er ist geschieden, es war eine traurige Scheidung und ja, auch nach vielen Jahren ist er nicht in der Lage, seiner Frau zu verzeihen. Ihr Held verpasst oft das Wesentliche in diesem Roman und sehr zum Leidwesen der Leser kommt er auch oft zu spät an entscheidenden Stellen. Auch wenn sich David Abbott dieser Roman leicht liest, finde ich, geht es doch um sehr substanzielle Themen. Es geht um Alter, Tod, Verlust und Schuld. Finden Sie, dass man so wie Sie ein wenig am Leben gereift sein muss, um diesen Komplex anzugehen, um ihm vielleicht so etwas wie Würde zu verleihen?
I'm not sure if I can answer the question in those terms. I mean, I just wrote a story starting with the character of Henry Cage, who is.
Über diese Begriffe habe ich noch nicht nachgedacht. Ich habe meine Geschichte von einer Figur her entwickelt. Das ist Henry Cage. Er ist ein guter Mensch und ein fehlerhafter Mensch, beides zur gleichen Zeit. Er ist nicht ganz in Kontakt mit sich selbst, er wirkt etwas unreif. Aber in vieler Hinsicht ist er auch ein anständiger, ein liberaler Mensch, der erst noch lernen muss, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen. Das spiegelt sich auch in seinem Verhältnis zu seiner Familie wider, von der er sich in den letzten Jahren entfernt hat. Alle seine Probleme haben mit einer gewissen Steifheit zu tun, mit der er seinem Leben begegnet, auch mit einer moralischen Rigidität. Damit hat auch sein größter Fehler, seine größte Unterlassung in dem Buch zu tun. Es gibt da diesen einen fatalen Moment, in dem er nicht in der Lage ist, zu vergeben. Von hier aus baut der Roman seine Spannung auf.
Und Ihre Aufmerksamkeit für diesen Moment, wo kommt die her?
I don't know where that came from. I think it comes from.
Ich glaube, aus dem Bemühen, eine Figur zu erschaffen, die sowohl interessant ist, als auch in sich geschlossen. Und ich stecke natürlich auch mit meinen eigenen Ansichten drin. Für mich liegt in der Vergebung eine große Kraft.
I mean, I think forgiveness makes the world go round. How would any of us survive a marriage?
Wie würden wir sonst durch eine lange Ehe kommen oder unseren Beruf bestreiten, wenn wir nicht lernen würden, wie man vergibt? Ohne Vergebung wäre das Leben ein einziges Chaos.
When forgiveness is not there, life is chaos.
In vielen Dingen, Sie sagen es, ist Henry Cage Ihnen ähnlich. An Jahren, sein Lebenswerk ist ähnlich. Er hat auch in der Werbung gearbeitet und er teilt auch Ihre Vorlieben. Vorliebe für die Literatur, für die Fotografie. Dennoch finde ich, dass die Unterschiede überwiegen. Sein Leben ist eines des Verlusts. Ihr Leben, David Abbott, hört sich sehr rund an. Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder, 8 Enkelkinder, haben eine schöne Karriere hinter sich. Mir kam der Gedanke, ob es vielleicht auch darum ging, für sich nochmal sowas wie ein Gegenbild zu entwerfen, wie ein Schattenbild ihres eigenen Lebens, sich das anzuschauen, was nicht passiert ist, was auch hätte passieren können, denn wir haben ja keine Garantie auf ein glückliches Leben.
Well, I think all writers plunder their own lives to a greater or lesser extent, and I even did that.
Da ist was dran. Alle Schriftsteller plündern ihr Leben. Und ich habe das auch gemacht, als ich noch in der Werbung war. Und wie Sie sagen, ich bin nicht Henry, ich bin demnächst 50 Jahre verheiratet und stehe noch mit all meinen Kindern in Kontakt. Aber Henry hat doch viel von mir mitbekommen, einige Charaktereigenschaften, Teile meiner Biografie. Ich habe dann das gemacht, was Schriftsteller tun. Ich habe diese Teile erweitert, verändert und verzerrt. Das hat mit der Tiefe zu tun. Ein Buch kann diese Tiefe nur erreichen, wenn man sie auch als Schriftsteller empfindet. Es ist also keine Autobiografie, aber es hat schon viel mit mir zu tun.
Ich denke, hier sind wir auch schon bei dem zentralen Unterschied zwischen der Werbung und der Literatur.
Oh yes, enormously. The most technical thing I had to learn to do was to write longer.
Auf jeden Fall. Und das hat auch mit der Technik zu tun. Ich musste, um diese Tiefe zu erreichen, einfach lernen, längere Passagen zu schreiben. Am Anfang dauerte eine Szene, die bei Martin Amis ein ganzes Kapitel gefüllt hätte, bei mir nur eine halbe Seite. Also dachte ich, das wird aber ein kurzes Buch, wenn ich nicht lerne, wie es geht. Aber ich bin auch froh, dass ich mein eigenes Tempo gefunden habe. So ein richtig dickes Buch werde ich wohl nie schreiben. Ich glaube, das braucht man auch nicht. Man kann so viel mit so wenigen Worten ausdrücken, wenn die gut gewählt sind. Einer meiner Lieblingsmomente ist der, wenn Henry Cage seine Putzfrau verabschiedet, die ein ganzes Leben lang für ihn gearbeitet hat. Er ist dann ganz überrascht, wie rau ihre Hände sind. Es fehlt ihm einfach an Vorstellungskraft. Er kam nicht auf die Idee, dass die Hausarbeit die Hände kaputt macht. Das sagt so viel über Henry Cage. Und dazu habe ich nur 5 oder 6 Worte gebraucht.
And I think that says a lot about Henry Cage in, you know, 5 or 6 words.
Sie fangen ihn in vielen solchen kleinen Momenten ein. Einen würde ich gerne jetzt von Ihnen hören. David Abbott ist heute unser Gast und er liest den Beginn seines ersten Romans, Die späte Ernte des Henry Cage. Es ist ein Auftakt, der den Begriff des Cliffhangers durchaus verdient. Der Roman beginnt mit einer Szene, in der der Großvater zur Beerdigung seines einzigen Enkels fährt, ein Enkel, der nicht gestorben wäre, wenn er besser aufgepasst hätte.
The church door was closed. But through the open windows he heard the ebb and flow of a prayer and knew that it was too late to go in. He imagined the creak of the door.
Die Kirchenpforte war zu, doch durch die offenen Fenster konnte Henry das Auf und Ab eines Gebetes hören und wusste, dass es zu spät war, um noch hineinzugehen. Er stellte sich vor, wie die Kirchenpforte knarrte, wie seine Schuhabsätze auf den Steinfliesen klackten, sah die Köpfe der Trauergäste peinlich darauf bedacht, sich nicht umzusehen. Henry ging den Weg entlang zu dem frisch ausgehobenen Grab. Die Grasnarbe, die über die Seiten drapiert lag, erinnerte ihn an die Auslagen in Gartenzentren. Das alles wirkte ein wenig aufdringlich an diesem Ort des müden Rasens und der alten Steine. Die Öffnung schien wie ein Scherz. Sie war kaum mehr als ein Spalt in der Erde. Doch dann liefen wieder die Bilder in seinem Kopf. Er saß mit einem Arm um die schmalen Schultern des Kindes auf dem Sofa. Und er wusste, es war kein Irrtum. »Bitte, Hirn, hör auf damit«, flehte er. Dann hörte er es. Aus der Kirche drang der vertraute Klang eines Cha-Cha-Cha. Eines Abends beim Essen waren sie alle der Meinung gewesen, Ruben Gonzales sei der beste Musiker auf Kuba. Wieder sah Henry Cage den Jungen, wie er vom Stuhl glitt und durch die Küche tanzte. Er hatte die Arme nach oben gereckt, seine dunklen Haare wehten. Dieser makellose Hinterkopf. Seine Sorge um die Musik beschämte ihn jetzt. Wie hatte er nur bezweifeln können, dass sein Sohn es richtig machen würde? Niemand hatte dem Jungen näher gestanden als Tom. Weiß Gott, niemand liebte ihn inniger. Nicht mal ich, dachte Henry. Und ich habe ihn über alles geliebt.
Wir hörten einen Auszug aus dem Roman »Die späte Ernte« des Henry Cage. Der Autor David Abbott ist heute unser Studiogast und im Deutschen gelesen wurde der Roman von Bernd Hahn. David Abbott, Ihr Roman hat eine recht ungewöhnliche Struktur. Sie stellen ein trauriges, ein tragisches Ende vorweg, entlassen den Helden aber dann am Ende seines Buches mit einer Hoffnung, von der wir als Leser schon wissen, dass sie enttäuscht werden wird. Hat Ihr Verlag eigentlich jemals versucht, Sie von diesem doch etwas ungewöhnlichen Vorhaben abzubringen?
Yes, a lot of people thought that it was a slightly eccentric decision to start with that episode.
Ja, viele Leute hielten das für einen ziemlich exzentrischen Einfall. Aber ich fand, dass das ein zu starker Schluss gewesen wäre. Außerdem hat mir der Spannungsbogen gefallen. Alles, was kommt, der weitere Verlauf der Handlung umfasst ja 5 Jahre, wird von diesem Anfang überschattet. Man sieht, wie es zur Katastrophe kommt. Und jedes Ereignis hat so eine ganz besondere Bedeutung. Das hat fast schon etwas Elegisches. Außerdem gebe ich meinen Lesern in einem der Epigramme, die dem Roman vorausgehen, schon einen Hinweis. Es ist ein Zitat von Nietzsche. Die Folgen unserer Handlungen fassen uns am Schopfe, sehr gleichgültig dagegen, dass wir uns inzwischen gebessert haben. In gewisser Weise illustriert die Struktur meines Buchs dieses Epigramm.
And in a sense, the structure of the book illustrates that epigram.
Das ist eigentlich auch das Prinzip, nach dem die klassische Tragödie gebaut ist.
Yes.
Man hört in der Passage, die Sie gelesen haben, auch, dass ein sehr visueller Autor am Werk ist, ein Augenmensch. Es sind da viele Substantive, die uns entgegenkommen, die Kirche, das Grab, und die funktionieren fast wie Metaphern. Ich habe mich gefragt, David Abbott, ist das Schreiben für Sie sowas wie eine Verlängerung Ihres Werks als Fotograf?
I do think visually. I always did think visually, even as a copywriter. And
ich habe ein sehr visuelles Gedächtnis. Als ich diese erste Szene geschrieben habe, habe ich mir Kameraeinstellungen vorgestellt und sogar die passende Filmmusik. Auch in der Kürze meiner Passagen ähnelt der Roman einem Drehbuch. Der Einfluss des Films ist gut zu erkennen.
Not like a screenplay, but I think the influence of film is quite marked.
Sie haben, David Abbott, ein sehr erfolgreiches Berufsleben hinter sich gelassen. Sie haben die größte Werbefirma Englands gegründet und auch geleitet. Was vermissen Sie an diesem alten Leben?
I think I was wistful for about 9 months when I left.
In den ersten 9 Monaten nach meinem Ausscheiden war ich wehmütig. Ich habe die kreative Abteilung vermisst und die jungen Leute, mit denen ich jeden Tag zusammengearbeitet habe. Und der Schnitt war auch hart. Ich habe mir sofort ein kleines Apartment gekauft und dort angefangen zu schreiben. Aber nach den 9 Monaten war die Sehnsucht verflogen. Die letzten 12 Jahre, in denen ich im Ruhestand war, gehören zu den schönsten meines Lebens. Ich habe mich plötzlich wieder wie ein Student gefühlt. Ich kann lesen, was ich will. Ich kann schreiben, wenn ich es will. Ich kann mein Lunch haben, wann und wo es mir passt. Mein Tag läuft nicht mehr im 15-Minuten-Takt. Ich muss nicht mehr an Sitzungen teilnehmen. Und unser Gespräch hier ist auch eine Ausnahme. Ich muss mich sonst hinter kein Mikrofon und hinter keine Kamera mehr stellen. Das ist wunderbar.
I never get in front of a mic or a camera. So, I mean, it's bliss.
Ein sehr privates Leben, was Sie beschreiben. Wenn man sich Ihre Webseite anschaut, sieht man viele Bilder aus Ihrem Berufsleben, hat trotzdem das Gefühl, dass Sie lieber hinter Ihrer Arbeit verschwinden. Wie sehr lieben Sie die Öffentlichkeit? Wie sehr brauchen Sie die Öffentlichkeit?
I've always been happy with my own company, and even when I was working.
Ich bin immer schon gern allein gewesen. Auch als ich noch bei der Werbeagentur gearbeitet habe, war ich immer dann allein, wenn ich Texte schreiben musste. Das habe ich meistens zu Hause und nachts gemacht, manchmal auch nächtelang. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit 72 Jahren noch einen Verleger gefunden habe. Das ist ja keinesfalls selbstverständlich. Und dafür gebe ich mir dann auch Mühe, wenn ich in die Öffentlichkeit muss. Und hoffe, dass man mir das nicht anmerkt.
I do so, sometimes reluctantly, but I hope it doesn't show.
Nochmal zurück zu Ihrer Website. Man findet da sowas wie Slogans, wie Werbesprüche, die Ihr eigenes Leben illustrieren könnten. Einer hat meine Aufmerksamkeit besonders angezogen. Sie schreiben, I love the creative process. I'm always looking for ways to grow creatively. Der kreative Prozess, habe ich mich gefragt, ist der immer der gleiche, egal ob man textet, fotografiert oder einen Roman schreibt?
I think it is. I think it's the idea of making connections between things.
Ja, das glaube ich schon. Ich denke, es geht darum, eine Verbindung zwischen verschiedenen Dingen zu schaffen, einen Zusammenhang herzustellen. Und das gilt für jeden kreativen Prozess. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Gärtner und habe in den letzten 12 Jahren 3 neue Gärten angelegt. Und das finde ich genauso aufregend, wie einen guten Satz zu schreiben oder einen guten Absatz oder einen Werbespot. Für mich ist auch alles visuell. Wenn ich irgendwo zu Gast bin, muss ich mich manchmal zusammenreißen. Wenn zum Beispiel Bilder schief hängen, dann ist die Versuchung groß, sie heimlich gerade zu rücken. Ein gesteigertes ästhetisches Empfinden ist ein Segen. Es kann aber auch in eine Tyrannei ausarten.
It's both a blessing and a slight tyranny, really, caring so much about that kind of thing.
Viele Schriftsteller beschreiben auch, dass die Figuren ihrer Geschichte sich in ihrem eigenen Leben bemerkbar machen und erzählen, wie es weitergehen soll. Ist Ihnen das genauso gegangen?
In a way, but I'm wary of saying that the characters take over.
I mean, auf eine gewisse Art schon. Aber ich finde, man soll den Figuren nicht die Geschichte anvertrauen. Der Autor sollte die Kontrolle behalten. Man kann seine Figuren mal eine Weile machen lassen, aber wenn es nicht funktioniert, stellt der Autor sie kalt oder ruft sie zurück.
Pulls him back. So no, they don't take over.
Sie sind selbst ein besessener Leser, genauso wie Henry Cage. Henry Cage liest James Salter. Ich glaube, das ist auch einer Ihrer Lieblingsautoren. Warum?
I think there's one book that James Salter wrote called Light Years, which is the story of a marriage.
Es gibt ein Buch von James Salter, das heißt Lichtjahre. Es erzählt die Geschichte einer Ehe und einer Familie. Ich finde das Buch so poetisch und so schön, dass ich es einmal pro Jahr lese. Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich es immer dabei. Genau wie Henry Cage. Der zweite Autor, der mir viel bedeutet, ist William Maxwell, der lange auch beim New Yorker gearbeitet hat. Beide sind für mich auch Vorbilder. Eines Tages würde ich gerne etwas schreiben, was so gut ist und so tief empfunden wie ihre Bücher.
Das ruft geradezu nach der Frage, was als nächstes kommt.
Yes, I am plodding away at slightly above my normal speed of 100.
Ich schreibe weiter und sogar mit erhöhtem Tempo. Ich bringe viel mehr als 146 Wörter pro Woche zu Papier. Mal sehen, wie lange das anhält. Die Versuchung war groß, eine Fortsetzung zu schreiben, weil ich selbst neugierig darauf war, wie es mit Henry Cage weitergeht. Aber ich mache jetzt erstmal was anderes, in meinem Tempo. Ein schneller Schriftsteller werde ich wohl nie.
But I don't think I'll ever be a speedy writer.
Auch wir sind neugierig und freuen uns auf das nächste Buch. Vielen Dank, dass Sie heute unser Studiogast waren, David Abbott. Thank you for coming here today.
Thank you, I've enjoyed it.
Der britische Autor David Abbott, Werbetexter, Romandebütant heute im Büchermarkt. Sein Buch »Die späte Ernte des Henry Cage« wurde aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg, ist erschienen im DTV-Verlag und kostet 14,90 Euro. Mir bleibt noch der Verweis auf die folgenden Sendungen, Nachrichten und Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarkts war Tanja Lieske.